34. Psalm 34, die Verse 12 bis 17. Psalm 34, 12 bis 17. Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer möchte gern gut leben und schöne Tage sehen? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tu Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Angesicht des Herrn steht wider alle, die Böses tun, dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. Bis soweit Gottes Wort.
Ich glaube, das Lied hat nochmal auch schön zusammengefasst, wie dankbar wir wirklich alle sein können für diesen gestrigen Tag, auf den wir schon so lange hingefiebert hatten, so viel dafür gebetet hatten, nicht wussten, wie wird's mit Wetter, welche Leute kommen. Und Gott hat uns wirklich ganz reich beschenkt. Ehre sei dem Herrn, Ehre sei dem Namen des Herrn. Wir sind nach wie vor im ersten Petrusbrief unterwegs und durften schon in den letzten vier Predigten ein bisschen dieses Oberthema, was Petrus in Kapitel 2, Vers 12 eingeleitet hat, länger betrachten, als neuer Mensch in der alten Welt leben. Als neuer Mensch in der alten Welt leben. Und egal welchen Lebensbereich Petrus nun genau unter die Lupe genommen hatte, sei es die Unterordnung der Regierung gegenüber, sei es den Vorgesetzten im Arbeitsbereich oder auch die Anweisungen, die er an Mann und Frau ganz speziell gegeben hatte in Kapitel 3, überall ging es letztlich um einen vorbildlichen Wandel. Ein Lebenswandel, der Gott ehrt und der vor allem einem großen Vorbild nachfolgt. Jesus als der Diener und der leidensbereite Herr. Und mit den heutigen Versen in 1. Petrus 3, ab Vers 8 bis 12, macht Petrus eine Art Zusammenfassung. Er schnürt hier nochmal so ein bisschen den Sack zu und gibt nochmal allen Gläubigen gemeinsam wichtige Anweisungen und beantwortet ihnen auch Fragen für ihr gemeinsames Leben. Er geht in die Richtung, was hält eine Gemeinde, eine Gemeinschaft zusammen? Er beantwortet auch die Frage, wie sieht eine geistliche Lebensweise inmitten von Bedrängnissen und Verfolgungen aus? Und er gibt ihnen auch Tipps, wie reagieren wir richtig auf Anfeindungen und Beleidigungen im Alltag? Und schließlich, wie können wir trotz miserablen Umständen uns dennoch am Leben freuen und nicht resignieren? Auf all diese Fragen gibt Petrus heute Antwort. Wir lesen die Verse 8 bis 12 aus dem dritten Kapitel des ersten Petrusbriefs. Schließlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig und demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Denn wem das Leben lieb ist, und diese Verse kommen euch wahrscheinlich gerade bekannt vor, weil es das Zitat aus dem Psalm, was Charles schon vorgelesen ist, denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Wir sehen in diesen Versen drei ganz besondere Aufforderungen, die uns Gläubige helfen sollen, ein auf Gott ausgerichtetes Leben zu führen. Das ist auch das Thema, wie ich es heute genannt habe, ein auf Gott ausgerichtetes Leben führen. Und dazu brauchen wir erstens die richtige Einstellung. Vers 8 hilft uns da weiter. Wir brauchen zweitens die richtige Reaktion gegen Anfeindungen. Vers 9. Und schließlich brauchen wir einen Maßstab, der richtige Maßstab zur Orientierung. Vers 10 bis 12. Starten wir mit dem ersten Punkt, die richtige Einstellung. Um ein Leben zu führen, das auf Gott ausgerichtet ist, brauchen wir zunächst die richtige innere Haltung und Einstellung. Petrus nennt uns hier 5 geistliche Tugenden in diesem Vers 8, um zu zeigen, was macht eine gottehrende Haltung im Leben aus. Gleich die erste Aufforderung, die er nennt, ist sehr herausfordernd. Er sagt, seid alle gleichgesinnt. Andere übersetzen, haltet einmütig zusammen, seid eines Sinnes. Das heißt, der gemeinsame Glaube an Jesus Christus ist das alles verbindende Element. Denn schließlich sind wir vom selben Herrn errettet worden. Wir sind auf demselben Weg unterwegs, wir haben das gleiche Ziel. Wir wollen alle den Willen Gottes in unserem Leben umsetzen. Und mit diesem Glauben verbunden haben wir deshalb auch dieselben Werte, die wir vertreten, die wir leben und umsetzen wollen in unserem Leben. Andererseits gibt es dann natürlich auch Werte, die wir um Jesu Willen ablehnen, von denen wir uns fernhalten wollen. Das heißt, als Jesus-Nachfolger wollen wir in eine gemeinsame, gleiche Richtung unterwegs sein. Und die große Frage ist, wie schafft man das? Als Jesus-Nachfolger gemeinsam unterwegs zu sein, ohne dass jeder sein eigenes Süppchen irgendwie kocht. Klar ist zunächst, wir alle müssen uns intensiv mit diesem Wort Gottes beschäftigen. Ganz egal, ob wir Theologiestudenten sind oder nicht, ob wir im Predigtdienst unterwegs sind oder am Klavierspielen oder in anderen Aufgaben, es spielt gar keine Rolle. Wir alle müssen hier in der Bibel zu Hause sein, weil wir ständig daran erinnert werden müssen, wie Gott denkt, was er möchte, was für ihn zählt. Und hier wird schnell klar, warum dieses Vorhaben so schwierig ist, hier Einheit zu bekommen. Der moderne Mensch ist nämlich sehr belehrungsresistent. Er ist zudem noch äußerst bequem. Da sind auch wir Christen leider nicht ausgenommen. Und dieser moderne Mensch, er hat nun ganz stark die Erwartung, dass die Leute, mit denen er sich umgibt, die Gruppen, in denen er sich investiert oder vertieft, ihr Besuch, die sollen seine Bedürfnisse befriedigen. Das erwartet er. Deshalb geht er hin und möchte etwas holen und haben. Und wenn es nicht der Fall ist, dann ist er auch ganz schnell wieder woanders, weg vom Fenster, sucht sich vielleicht wieder eine andere Gruppe, eine andere Gemeinde, irgendetwas, das seine Erwartungen mehr und besser erfüllt. Ich glaube, Petrus' Worte richten sich genau auch gegen solchen Trend, wenn er hier sagt, dass wir in einer Gemeinde einmütig, eines Sinnes zusammenstehen sollen. Gleiche Gesinnung heißt eben ganz konkret, dass man seine eigenen Ziele und Erwartungen denen unterordnen muss, die Gott für seine Gemeinde hat, die Gott für wichtig erachtet. Wenn ich Teil einer Gemeinde werden will, dann muss ich lernen, dass es vor allem darum geht, was will Gott für diese Gemeinde haben. Und das dürfen wir als Geschwister gemeinsam erforschen, erbeten im Hören auf Gott und sein Wort. Die Ziele Gottes für unsere Gemeinde dürfen und sollen wir gemeinsam entdecken und auch formulieren. Und da geht es nicht mehr nur um mich, sondern da geht es um uns. Aus Ich wird ein Wir. Und das Wir wächst natürlich, wenn ich Teil dieses Teams werde, wenn ich mich da hinein investiere und nicht zuerst auf meine Bedürfnisse achte, sondern zuerst auf die der Gemeinde und mir die Frage immer wieder stelle, was brauchen wir gemeinsam? In der Konsequenz heißt es dann auch, ich bin bereit, auch dann dahinter zu stehen, dabei zu bleiben, wenn es vielleicht mal nicht mehr so gut läuft. Ich bin auch nicht gleich beleidigt, bloß weil irgendeiner mal wieder einen Kommentar gemacht hat, der mir irgendwie nicht passt. Oder weil vielleicht jemand anders denkt, als ich es für richtig halte, dann fühle ich mich nicht gleich auf den Schlips getreten. Ich gehe ihm auch nicht aus dem Weg, dem anderen, bloß weil er irgendwie eine schnippische Bemerkung gemacht hat. Ich bin eben nicht gleich eingeschnappt, wenn meine Ideen nicht auf der Prioritätenliste Nummer 1 stehen. Zu diesem Verhalten ruft uns Gottes Wort hier auf. Und um darin zu wachsen, das müssen wir alle, glaube ich, wird es eine Hilfe sein, wenn wir nicht immer nur sehen oder schauen, was fehlt der Gemeinde, sondern wenn ich bei mir selber anfange und frage, was fehlt mir noch, um ein noch besserer Jesus-Nachfolger zu werden? Was möchte Gott hier bei mir noch verändern? Wir haben also gesehen bei diesem ersten Punkt eine gemeinsame Ausrichtung, bei dem wir nicht nur unsere, sondern vor allem Gottes Ziele für die Gemeinde im Blick haben, das ist zunächst die Basis für ein gelungenes und gutes Miteinander unter Geschwistern. Als zweites weist Petrus hier auf die Wichtigkeit des Mitgefühls an. Seid mitfühlend. Das ist im Umgang unter Geschwistern unerlässlich, dass wir Anteil aneinander nehmen. Im griechischen Wort, was hier verwendet wird, sympatheis, steckt schon das deutsche Wort Sympathie mit drin, was ja auch das Teilen von Gefühlen beinhaltet. Das heißt, wir gehen nicht einfach achtlos aneinander vorbei, ignorieren einander fast. Wir bleiben auch nicht nur beim oberflächlichen Smalltalk irgendwie stehen über das Wetter oder über die aktuellen Corona-Zahlen, sondern wir interessieren uns aufrichtig für den anderen. Wie geht es ihm wirklich? Was macht ihm Freude? Aber auch, wo drückt der Schuh? Wo sind Dinge, wo er vielleicht Hilfe braucht? Wo ich ihn unterstützen sollte? Nicht nur im Gebet, sondern vielleicht auch ganz praktisch. Und wir fragen das natürlich nicht, um nachher hintenrum wieder über ihn abzulästern, um anderen von ihm zu berichten, sondern wirklich, um zu schauen, wie wir einander helfen können, ganz konkret zu wachsen. Und ich glaube, es wäre traurig, wenn auch heute Morgen oder in jedem Sonntagmorgen Menschen hier reinkommen, sorgenbeladene Menschen hier reinkommen, und es würde sie niemand ansprechen und sie würden wieder hinausgehen, wie sie gekommen sind. Jesus-Nachfolger brauchen ein Einfühlungsvermögen, sagt Petrus hier. Ein Einfühlungsvermögen, wie es auch unser Meister uns gegenüber täglich beweist. Erinnert euch an Hebräer 4, Vers 15, wo wir davon lesen, von diesem großen Hohepriester Jesus. Wie geht er mit uns um? Es heißt dort, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Wenn uns jemand versteht, dann er. Und deshalb dürfen und sollen wir an dieser Stelle immer wieder dafür beten, dass Gott uns dieses Mitgefühl schenkt. Diese Sicht für die anderen, dass wir nicht mit Gleichgültigkeit, nicht mit Gefühllosigkeit oder mit irgendwelchen Vorurteilen unserem Nächsten begegnen, sondern ein Auge für ihn haben. Und ich glaube, dazu hilft uns besonders die nächste Aufforderung, die Petrus hier anspricht: Seid voll brüderlicher Liebe. Seid voll brüderlicher Liebe. Das heißt, wir versuchen auch in Taten einander zu zeigen, dass wir uns lieb haben. Wir dienen einander, wir kommen einander zuvor, wir helfen einander, wir gehen auch gerne mal die zweite Meile mit, wenn uns jemand um einen Gefallen bittet. Ich glaube, das macht doch genau das aus, was eine Gemeinschaft als wertvoll aussehen lässt. Das ist, was geistliche Einheit im Miteinander fördert. Und ich glaube, hier haben wir alle noch sehr viel zu lernen. Und nicht nur wir. Paulus sagt es nämlich mal den Thessalonichern, die auf dem Gebiet der Bruderliebe sogar schon oberste Spitzenklasse waren. In 1. Thessalonicher beschreibt er das schon als sehr vorbildlich in ihrem Miteinander, in ihrer Liebe zueinander. Und dennoch ermahnt er sie: Bleibt da nicht stehen, hört nicht auf. Denkt, ihr habt es jetzt gerafft und ihr liebt euch schon genug. Er sagt, es geht gar nicht, dass wir einander genug lieben. Nehmt immer noch weiter zu in dieser gegenseitigen Liebe. Darin können wir nie auslernen. Die nächste Aufforderung, die vierte hier in Vers 8, barmherzig zu sein, geht in eine ganz ähnliche Richtung wie das Mitgefühl. Und dadurch, dass Petrus beide Worte nennt, Barmherzigkeit und Mitgefühl, macht er eigentlich nochmal deutlich, wie wichtig es ist, dass wir einander wahrnehmen, dass wir einander sehen und spüren, dass wir lernen, uns auch in andere Personen, in Situationen hineinzudenken, dass wir ihm gut zuhören, was der andere sagt, nicht immer nur die Antwort gleich im Vorhinein wissen, dass wir dem anderen Raum zum Atmen geben, in seiner Andersartigkeit, in seinem anderen Wesen, das uns vielleicht Mühe macht. Darin sollen wir lernen, wie wir in Galater 6, Vers 2 aufgefordert werden, einander die Lasten zu tragen, einander zu stützen und auch einander zu ertragen. Und zwar in aller Demut. Das ist hier die fünfte Tugend, die Petrus in Vers 8 noch nennt: Demut. Der Demütige, er nimmt sich nämlich selber nicht so wichtig. Dafür ist ihm der Nächste umso wichtiger. Für ihn nimmt er sich Zeit. Der Demütige hält auch nicht so sehr von sich selber viel, aber hält viel von den anderen. Er freut sich, wenn den anderen etwas gelingt, wenn sie Erfolg haben. Dann ist er nicht neidisch, sondern er jubelt mit ihnen. Jesus selber hat uns wahre Demut in vollkommener Weise vorgelebt. Er wurde auch von vielen verachtet, verspottet, gedemütigt, obwohl er gleichzeitig der König dieser Welt war. Aber das hatte er nicht raushängen lassen. Er hat es nicht an die große Glocke hängen wollen. Vielmehr hat er darauf verzichtet, den eigenen Status mit allen Mitteln zu verteidigen. Er hätte es können. Die Macht dazu hatte er. Aber es war nicht der Moment, es war nicht der Zeitpunkt dafür gekommen. Hier dürfen wir von Jesus lernen: Ein Demütiger nimmt sich selber nicht so wichtig, sondern achtet den anderen höher als sich selber. Und ich glaube, wenn wir diese fünf Tugenden immer mehr zu unserem eigenen machen, dann wird es unweigerlich die Qualität unserer Gemeinschaft anheben. Dann wird es das Miteinander in spürbarer Weise verbessern, verschönern. Und die Gemeinde wird immer mehr zu einem Ort werden, wo Gottes Liebe und Gottes Herrlichkeit wirklich zu greifen ist, wo sie erlebbar für alle ist. Ein auf Gott ausgerichtetes Leben beinhaltet aber nicht nur das richtige Handeln, motiviert durch die richtige Einstellung, sondern es braucht auch die richtige Reaktion, wenn uns Unrecht widerfährt, wenn man uns Böses tut. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, die richtige Reaktion auf Anfeindungen in Vers 9. Wir lesen dort, beziehungsweise Petrus fordert uns schon dazu auf, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Vergeltet nicht Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, segnet. Segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Vermutlich liegt unserem menschlichen Gerechtigkeitssinn nichts näher, als ein böses Handeln mit genau der gleichen Münze wieder zurückzuzahlen. Wie du mir, so ich dir. Kommst du mir mit einem blöden Satz, dann wirst du auch wieder was Blödes von mir hören. Wer mir eins auswischt, der wird nicht ungeschoren davonkommen. In dieser oder ähnlicher Weise handeln wir vielleicht oft. Es ist nämlich genau dieses Prinzip der Vergeltung, was in uns Menschen ganz normal ist, in der Welt funktioniert es ganz alltäglich. Das Blöde an diesem Prinzip der Vergeltung ist eben nur, das Böse findet dadurch nie ein Ende. Es geht immer wieder nur weiter. Der Nächste greift es wieder auf, man schlägt wieder zurück und so weiter. Dieser Kreislauf des Bösen wird so niemals durchbrochen. Denn Vergeltung hat noch nie zu etwas Gutem geführt. Dazu müssen wir nur mal ein bisschen zurück in die Geschichte schauen, wobei gar nicht so weit, es ist heutzutage noch genauso. Überall richtet es nur Trümmer an. In Familien, in Häusern, unter Hausbewohnern, am Arbeitsplatz, in ganzen Ländern, unter Volksgruppen, egal wo wir hinschauen, Vergeltung schafft Unfrieden. Nur das Gebot des Herrn Jesus, das Gebot Gottes durchbricht diesen Teufelskreis, wenn er eben in Lukas 6, Vers 27 diese krassen Worte sagt, liebt eure Feinde. Wow, ich kann es nicht. Feinde lieben. Liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Also ich tue vielleicht denen wohl, die mir Gutes tun, aber die mich hassen. Segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Vier unglaubliche Aufforderungen des Herrn Jesus. Er hat nach diesem Prinzip gelebt. Er hat mit den Menschen genau das praktiziert. Er hat seine Feinde geliebt bis in den Tod. Er hat ihnen Gutes getan, statt zu fluchen, hat er sie gesegnet. Sogar die Mörder, die ihn zum Kreuz gebracht hatten, für sie hat er noch gebetet, hat ihnen Gutes gewünscht, hat sie gesegnet. Genau dazu ruft uns ja auch Petrus hier auf in Vers 9, weil das die einzige Alternative zur Vergeltung ist. Andere segnen. Segnen heißt, jemand im Namen Gottes Gutes wünschen. Das heißt, von uns geht etwas Wohltuendes auf den anderen aus. Und Segen geschieht auch nicht nur durch Worte, sondern auch durch eine positive, durch eine liebevolle Zuwendung dem anderen gegenüber. Und ich glaube, ich kann nicht sagen, dass ich den anderen segne und für ihn bete, aber ihm dennoch aus dem Wege gehe, immer einen Schritt zurücktrete, wenn er den Raum betritt. So sieht christliches Segnen nicht aus. Wer segnet, der muss zugleich auch bereit sein, dem anderen zu vergeben, seinen Hass aufzugeben, Fürbitte für ihn zu tun und sich dann auch der verhassten Person doch ein Stück weit öffnen, bereit sein, sich ihm zuzuwenden. Ich glaube, ohne diese Haltung ist jedes Segnen unecht. Und Petrus begründet hier auch dieses Segnen noch ganz besonders. Er sagt hier, wir als Nachfolger des Herrn Jesus, wir sind so überschüttet worden mit Segen. Wir haben die Erlösung. Wir haben die Vergebung der Sünden, wir haben ewiges Leben bekommen, wir haben eine Hoffnung, die in alle Ewigkeit nicht mehr aufhört. Wir haben so viel von ihm bekommen. Sollten wir jetzt nicht auch unserem Nächsten vergeben? Sollten wir dem, der uns Böses tut, nicht auch wieder verzeihen? Wie viel Segen nun also von uns ausgeht, hängt, glaube ich, ganz viel damit zusammen, ob wir diese Worte des Herrn Jesus befolgen oder nicht. Ob wir mit Vergeltung und Rache antworten, wenn uns Böses getan wird, oder ob wir mit Segen und Gebet dagegen halten. Ein alter Kirchenvater sagte einmal, ihr kennt vielleicht dieses Zitat, Gutes mit Bösem vergelten ist teuflisch. Böses mit Bösem vergelten ist tierisch. Gutes mit Gutem vergelten ist menschlich. Aber Böses mit Gutem vergelten, das ist göttlich. Das ist die Art, wie Gott mit uns umgeht. Unser Ziel als Gläubige sollte daher immer mehr sein, was Paulus schon in Römer 12, Vers 21 lehrt: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das wäre die gottgemäße Reaktion auf Anfeindungen und Beleidigungen aller Art. Nicht zuletzt zeigt uns Petrus nun in den nächsten Versen ab Vers 10 den richtigen Maßstab und die richtige Motivation, um ein auf Gott ausgerichtetes Leben zu führen. Das wird unser dritter Punkt sein, der richtige Maßstab. Ich lese nochmal hier ab Vers 10 und Vers 11. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Wir haben schon gehört, Petrus zitiert hier aus Psalm 34, um nochmal zusammenfassend deutlich zu machen, was schon David im Alten Testament wusste. Er wusste nämlich, um ein wahrhaft erfülltes Leben auf dieser Erde zu haben, müssen wir uns unbedingt an Gottes Maßstäben und an seine Verordnungen halten. Sonst wird das Leben nicht gelingen. Es war damals schon genau dasselbe wie heute. Und um Gottes Maßstäbe einzuhalten, zu befolgen, geht es darum, dass wir ein gottgefälliges Reden haben, ein gottgefälliges Tun und eine gottgefällige Gemeinschaft. Reden, Tun und Gemeinschaft sollen Gott gefallen. Das sind die Dinge, die Gottes Volk auszeichnen sollen, schon seit Anbeginn dieser Welt. Und konkret heißt es für uns, wie es Petrus hier in 5 Aufforderungen ausführt. Er sagt hier in Vers 10 und 11, wir sollen erstens unsere Zunge im Zaum halten. Zweitens, niemals lügen. Drittens, wir sollen uns vom Bösen in allerlei Art fernhalten. Wir sollen viertens vielmehr dieses Gute tun. Und fünftens, wir sind aufgefordert, Friedensstifter zu sein. 3 Dinge, die wir lassen sollen. 2 Dinge, die wir unbedingt tun sollten. Dafür sollten wir Christen stehen. Dafür sollten wir Christen auch bekannt sein, denn das ist Gottes Maßstab für einen Jünger des Herrn Jesus. Gott lässt auch bei seinen Jüngern nicht 5 einfach gerade sein. Er drückt nicht mal schnell ein Auge zu. Nein, weil unser Gott ein heiliger Gott ist, deshalb möchte er, dass seine Kinder eben auch heilig leben. Wir haben das in Kapitel 1, Vers 15 mal ausführlich auch angeschaut, wo es heißt, wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Auffallend bei diesen Aufforderungen des Petrus hier war oder ist, von den drei Dingen, die wir lassen sollen, hängen zwei mit unserer Zunge zusammen. 66% hängt hier mit unserem Mundwerk zusammen. Und wie gefährlich die Zunge ist, das macht schon der Apostel Jakobus in seinem Brief, den er geschrieben hat, sehr deutlich. Er widmet fast ein ganzes Kapitel diesem Thema der Zunge, dieser Warnung vor dem Missbrauch der Zunge, eben weil er weiß, wie schwer die Zunge zu bändigen ist. Er sagt dort in Kapitel 3, Vers 5, obwohl sie nur so ein kleines Glied ist, eigentlich sehr unscheinbar und winzig, hat sie doch das Potenzial, einen ganzen Wald anzuzünden, ein riesiges Unheil zu bewirken. Und ich glaube, wir alle wissen um dieses Problem, wie Worte verletzen können, wie Worte wehtun können, wie sie Beziehungen stören und zerstören können, wie sie Misstrauen säen, auch unter Geschwistern, wenn wir falsche Dinge verbreiten. Ja, wie sie sogar ganze Gemeinden auseinanderreißen und kaputt machen können. In der Vorbereitung ist mir an dieser Stelle fast schwindelig geworden beim Nachdenken über die Auswirkung meiner Worte im Leben. Und ich müsste erst mal wieder auch mein eigenes Herz reinigen, musste Gott um Vergebung bitten, musste ihm meine Schuld bekennen. Zu dieser Umkehr, glaube ich, ruft uns Gott immer wieder auf. Denn diese Maßstäbe, wir vergessen sie so schnell. Wir werden mit so viel anderem konfrontiert und übersehen wieder, was Gott eigentlich in unserem Leben haben möchte. Es lohnt sich deshalb, immer wieder sich selbstkritisch zu fragen, gerade in Bezug auf unsere Zunge, wo rede ich Böses und Falsches oder nur Halbwahres? Mache ich das vielleicht immer wieder? Regelmäßig? Wo übertreibe ich mit meinen Worten? Wo rede ich Dinge schön, damit ich in einem besseren Licht stehe? Wo bin ich vielleicht ein Entmutiger, anstatt ein Ermutiger mit meinen Worten? Ja, wie viele Missverständnisse in Beziehungen erwachsen aus meinen Worten heraus? Bin ich deshalb vielleicht dauernd am Erklären, dass ich das, was ich gerade gesagt habe, eigentlich gar nicht so gemeint habe? Hier müssen wir ganz ehrlich zu uns selber sein. Jeder für sich. Denn wegschauen oder andere beschuldigen hat hier keinen Wert. Gott will doch mich lehren. Er möchte doch mir helfen, meine Zunge vor Bösem zurückzuhalten. Ich habe mir deshalb ganz aktuell wieder als Erinnerungshilfe Epheser 4, Vers 29 als Poster über mein Schreibtisch gehängt, damit ich immer wieder jeden Tag Gottes Maßstab lese und daran erinnert werde. Epheser 4, 29, kein schlechtes Wort soll aus deinem Mund kommen, sondern was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Wir sind am Schluss angekommen und ich hoffe, wir haben in diesen Versen gesehen, dass ein Leben, das auf Gott ausgerichtet sein soll, nur dann funktioniert, wenn sowohl mein Tun als auch mein Reden und alle meine Beziehungsebenen Gottes Maßstäben entspricht. Wir haben gesehen, dazu brauchen wir zunächst die richtige innere Einstellung. Mit der Überzeugung, wir sind ja alle auf diesem Fundament des Herrn Jesus gegründet als Geschwister. Und deshalb soll ich meine Geschwister mit Liebe, mit Barmherzigkeit, mit Mitgefühl, mit Demut ihnen begegnen. Und wo uns Unrecht, wo uns Böses entgegenschlägt, müssen wir lernen, richtig zu reagieren. Böses mit Gutem vergelten. Wir sind berufen, andere zu segnen, für sie zu beten und nicht Rache zu üben. Schließlich hat Gott gute Pläne mit unserem Leben. Er will uns ein erfülltes Leben schenken, das wusste David damals schon. Aber er wusste auch, das geht nur, wenn ich mich an Gottes Maßstäbe und Richtlinie halte. Und dazu sind wir aufgefordert, als Christen Gottes Wort ernst zu nehmen, immer wieder darin zu leben, uns vom Bösen abzuwenden und dem Guten zuzuwenden, insbesondere auf unser Reden zu achten. Und nicht zuletzt sollen wir ein Friedensstifter sein. Petrus sagt, so sehen Menschen aus, in denen Christus und sein Wesen immer mehr Gestalt annimmt. Amen. Lasst uns noch beten. Herr Jesus, das ist unser großer Wunsch, ein Leben zu führen, das auf dich ausgerichtet ist, wo du der Mittelpunkt bist und wodurch du geehrt werden kannst. Und wir haben es heute wieder schwarz auf weiß, ja, gezeigt bekommen, auch von Petrus hier, dieser Predigt, worauf es wirklich ankommt. Hilf uns, Herr Jesus, dass wir in der richtigen Gesinnung unsere Geschwister sehen, dass wir ihnen in Liebe, in Mitgefühl, in Barmherzigkeit begegnen, so wie du es dir vorgestellt hast. Dass wir deine Demut anziehen, so wie du auch gelebt hast, Herr Jesus. Das liegt uns so fern und doch müssen wir es immer wieder erbeten von dir. Danke, Herr Jesus, dass du uns auch die Maßstäbe aufzeigst, nach denen es sich lohnt zu leben. Du möchtest ein erfülltes, ein frohes Leben uns schenken. Und das geht nur, Herr Jesus, wenn wir das tun, was dir gefällt. Wenn wir diese Heiligkeit anstreben, die du vorgelebt hast, die du selber in Person bist. Danke, dass wir das nicht alleine machen müssen, sondern dass du unsere Kraftquelle bist und dass wir auf dich schauen dürfen, von dir leben dürfen, jeden Tag neu. Und Herr Jesus, bewahr uns vor allem, dass wir auch unsere Lippen im Zaum halten, dass wir auf unsere Worte achten, dass wir nur das herauslassen, was dir Freude macht, was dir gefällt. Danke, dass du auch da Torwächter vor unsere Lippen stellen kannst, jeden Tag neu. Danke, dass du uns auch berufen hast, zu segnen und anderen Friedensstifter zu sein. Auch das können wir nur von dir herkommen, Herr Jesus. Wir danken dir, dass wir alles in dir haben, dass wir als Gemeinde auf dich schauen dürfen, auf deine Ziele, auf das, worauf es wirklich ankommt. Und ja, das brauchen wir auch in dieser neuen Woche. Vielen Dank, dass du uns vorangehst, Herr Jesus. Amen.